Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß!
Hallo ihr Lieben! Jetzt sind wir wieder dran. Es ist der 1. Februar und der Podcast Hörstoff.
Kommt
der Podcast Hörstoff.
Ja, das ist schon
genau.
Richtig.
Kommt in diesem Monat oder für diesen Monat aus dem Büchereck Niendorf-Nott. Und wir drei, Nico Wendt.
Hallo.
Janina Buschmann.
Hallo.
Und meine Wenigkeit Carola Nickschick. Wir sitzen hier zusammen und wollen mal ganz entspannt einen Podcast aufnehmen. Wir versuchen das jedes Mal und sind immer wieder mehr als angespannt, komischerweise. Wir wissen auch nicht, warum.
Irgendwie will das nicht so richtig.
Ganz genau.
Gefühl. Wir wollen ja immer alles richtig machen und euch auch verständlich erzählen, was wir so gelesen haben und was wir euch vorstellen wollen. Ja. Aber diesmal haben wir uns vorgenommen, wir versuchen das mal ein bisschen entspannter
locker
zu machen. Deshalb wird hier auch ordentlich geklappert, weil ich habe nämlich einen Kuchen gebacken für uns. Und wir sitzen hier bei Carola zu Hause bei Kaffee und Kuchen. Also wenn ihr zwischendurch ein kleines Schlürfen oder ein Schmatzen vielleicht auch oder ein Geklappere hört, dann wisst ihr warum.
Genau, dann wisst ihr, warum, was hier los ist. Wir wollen es mal ganz entspannt angehen.
Genau, und wir haben uns für diesen Podcast haben wir uns ja vorgenommen, wie heißt der nochmal, Carola, Klassiker?
Wir nennen ihn Klassik bei Kaffee und Kuchen.
Klassik so bei und Kaffee und Kuchen, genau.
Nur, ja, dass wir keine klassische Musik spielen und auch nicht auseinandernehmen wollen.
Nee.
Aber wir haben uns alle gefragt, was wir eigentlich in der Schule an Klassikern gelesen haben und was uns davon vielleicht auch noch sehr lebendig im Kopf geblieben
ist. Genau, was uns so gefallen hat und was nicht. Und wir haben uns auch überlegt, was wir vielleicht von moderneren Romanen uns vorstellen könnten, dass das später mal ein Klassiker wird. Das war jetzt, glaube ich, kein richtiger Satz, den ich gerade gesagt habe. Aber ich glaube, ihr habt verstanden, was ich euch sagen wollte.
Genau.
Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem ersten Klassiker. Carola, willst du anfangen?
Ja.
Oder nicht?
Dann fange ich mal an.
Fang mal an.
Also, als ich Janina gesagt habe, oder als wir überlegt haben, wir machen diesen Podcast unter diesem Motto, was natürlich breit und locker gefächert ist, da sind wir dann ganz schnell drauf gekommen, was habe ich denn in der Schule als Klassiker gelesen? Ja, ich bin ja in der DDR zur Schule gegangen und das war vielleicht noch ein bisschen anders. Auf jeden Fall sahen die Lektüren ein bisschen anders aus. Und da sind mir erstaunlicherweise doch recht viele Klassiker im Kopf geblieben. Unter anderem Faust von Goethe. Und Janina hat nur die Augen verdreht und hat nur gesagt, was, der olle Faust, der olle Goethe? Ja, also ich könnte den jetzt nicht mehr ganz auseinandernehmen. Aber ich fand diese, einfach diese ganze Geschichte, die dahinter steht, wie dieser Faust nach Wissen jagt und wie er dann mit Mephisto seinen Pakt eingeht und einfach doch, um glücklich zu sein und Gretchen und die ganzen anwesenden Figuren. Das fand ich einfach total spannend damals. Aber eins ist mir wirklich richtig im Kopf geblieben und das ist dieser der Anfang von diesem kleinen Stück, vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick beim Osterspaziergang mit Wagner seinen, der irgendwie was damit zu tun hatte. Frag mich jetzt mal gerade kurz, wer Wagner war.
Wagner ist,
er ist
doch
das Gegenstück irgendwie so,
genau,
zu,
er ist, glaube ich, der,
zu Faust.
Der Schüler,
ja,
von Faust,
genau,
und ist so sein Gegenstück, in dem,
ja,
wie er so nach Wissen strebt und,
ja,
so.
Genau. Ja, genau. Denn er denkt ja, er weiß nicht genug und er will immer mehr wissen. Und das ist so ein bisschen, wenn man sich die Menschen heute anguckt, auch dieses mehr, weiter, höher, schneller, was weiß ich, wohin. Mhm. Und also dieser Faust ist mir auf jeden Fall sehr im Gedächtnis geblieben.
Ja, mir und auch. Aber ich glaube, aus anderen Gründen als dir.
Und ich habe dann sogar mal auf einem Flohmarkt, habe ich eine ganz tolle Ausgabe, die könnt ihr jetzt hier nicht sehen. Die ist 1924 gedruckt worden oder herausgegeben worden. Vom Theodor, glaube ich, heißt der mit Vornamen TH. Ja, Knauer Verlag in Berlin und die ist noch in, das ist der erste und der zweite Teil und die ist noch in altdeutscher Schrift und dieses Ding liebe ich einfach und ich kann es auch lesen, Das fand ich also total spannend. Da musste dieser alte Faust mit, denn die Schulausgabe, die habe ich nicht mehr. Die ist durch die vielen Umzüge irgendwann mal verloren gegangen. Und weil ich mir mal fest vorgenommen habe, es liegt also irgendwie auf meinem großen Bücherberg, habe ich mir dann vom Beck Verlag eine ganz schöne Ausgabe gekauft, die sogar in Leinen gebunden ist. Goethes Faust, und die ist kommentiert von Erich Trunz. Und ich habe mir gedacht, wenn ich den Faust wirklich nochmal lese, dann wäre es nicht schlecht, wenn da hinten eine Kommentierung drin ist. Denn was meine Lehrer mir darüber mal erzählt haben,
das weiß ich leider heute auch nicht mehr.
Also, aber Faust ist sowas, was mir wirklich im Kopf geblieben ist. Und dann habe ich mal so ein bisschen drüber nachgegrübelt. Was ich nicht mochte, war komischerweise von Fontane Effi Briest. Das mochte ich gar nicht. Irgendwie bin ich da nicht so warm mit geworden. Aber was mir auch noch wirklich ganz doll in Erinnerung geblieben ist, ist Nathan der Weise. Wo ja, ich weiß nicht, musstet ihr das hier lesen, Nathan der Weise?
Ich habe es nicht gelesen.
Wieso nicht?
Weil, okay, direkt attackiert. Das Schulsystem von NRW ist schuld. Daran liegt es. Nein, also Nathan der Weise haben wir tatsächlich im Unterricht nie gelesen. Und ich habe, glaube ich, bei uns in der Buchhandlung mal reingeblättert. So, und ich weiß auch so ungefähr, worum es geht. Und die Ringparabel und sowas alles. Habe ich ja in meiner Buchhändlerausbildung auch brav alles gelernt. Ja, aber irgendwie, wir haben den nie gelesen. Aber ich weiß zum Beispiel, dass meine kleine Schwester, die den deutschen LK hat, dass die das gelesen haben und dass sie auch sehr begeistert war von Nathan der Weise.
Und das finde ich ist auch so ein, also das finde ich ist ein Klassiker, der heute auch absolut noch wichtig
relevant ist.
Ja, weil es ja da wirklich darum geht, wie setzen wir uns mit Religion auseinander? Und gibt es überhaupt dieses Ultimative, diese Religion ist besser oder diese Religion ist besser? Nee, keine ist besser, das sagte Nathan schon.
Ja.
Und das fand ich auch sehr spannend. Und da gibt es auch viele schöne, tolle Ausgaben. Wenn ihr da mal reinschauen wollt, kann ich nur sehr empfehlen. Der Kindermann Verlag hat auch so ganz tolle Ausgaben zu all den Klassikern gemacht. So schön illustriert und der Text schön, dass man das auch gut verstehen kann, auch als Kind sozusagen.
Ja, aber jetzt sag doch gerade nochmal der Faust.
Ja.
Also
dieser olle
was
Faust.
Was ist da los? Also du hast ja jetzt gesagt, du fandst das spannend, wie war das, wie er so nach Wissen strebt und so.
Ja,
das ist für mich aber gar nicht so die Essenz dieses Werkes. Also was bei mir irgendwie hängen geblieben ist, jetzt mal so ganz salopp gesagt, ist Goethe ist so ein alter Sack, ziemlich nervig.
Mhm.
Sieht Gretchen, wie alt ist die, irgendwie 14 oder so?
14, 15 ist 14, die, glaube ich, irgendwie und so ein ganz junges Ding.
Und denkt sich, boah, die muss ich jetzt haben als alter Mann.
Und der kriegt doch dann mit diesem,
und macht dann
durch diese Magie oder durch diesen Pakt wird er jünger,
genau. Und dann kann er sich ans Gretchen ranschmeißen und ihr Leben ruinieren und die bringt sich am Ende um. Das ist das, was bei mir hängen geblieben ist.
Genau.
Weil wenn man so ein bisschen über Goethe nachdenkt, und der war ja jetzt auch ein bisschen bekannt dafür, dass er so ein Schürzenjäger war, sage ich mal.
Ja, stimmt.
Finde ich das halt, weiß ich nicht, also mich hat das, also ich fand den echt... Also jetzt mal ganz abgesehen davon, ob das sprachlich jetzt großartig ist und die Gretchenfrage, wie gut die denn ist. Aber ich fand echt so, das ist ein Roman, es ist ja kein Roman, es ist ein Stück.
Ja.
Das Goethe, es fühlt sich so an, wie sagt man auf Deutsch, so ein Self-Insert würde man heutzutage, würden die Kids sagen.
Okay.
Also er hat sich selber quasi eine Geschichte geschrieben, wo er ein junges Mädchen irgendwie haben kann. Und
genau, verführen kann und dann...
Ich finde das halt gerade in der Schule bespricht man das irgendwie so ganz anders. Also bei uns war das zumindest so der Fall. Und das ist irgendwie gar nicht so ein Thema, dass das einfach so ein alter Mann ist, der sich so ein junges Mädel da krallt und ihr Leben halt ruiniert, weil er sie unbedingt haben muss. Und da,
das stimmt.
Weiß ich nicht. Deshalb war für mich der Faust irgendwie immer so, habe ich den in so schlechter Erinnerung. Vielleicht wäre es auch nochmal was anderes, wenn ich ihn jetzt nochmal neu lesen würde.
Ich denke, das geht
aber
einem oft so.
Das ist das, was irgendwie hängen geblieben ist bei mir.
Also ich denke, das geht einem oft so, wenn man Sachen so als ganz junger Mensch liest. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich. In der Schule springen sie nicht von ihren Stühlen auf die Tische, wenn der Lehrer um die Ecke kommt und sagt, so, wir lesen jetzt mal Faust oder, weiß ich nicht, Wojciech oder
den Schimmelreiter.
Obwohl ich den auch cool fand.
Den mochte ich auch, den mochten ganz viele nicht. Den Schimmelreiter mochte ich zum Beispiel, fand ich auch gut.
Ja. Also ich habe es noch nicht erlebt, wenn bei uns in der Buchhandlung jemand Schullektüre bestellt, dass sie schreien, Oh, ich muss mal eine Schullektüre bestellen. Hurra, hurra. Da finde ich, ja, aber Klassik muss sein. Und ich denke, man liest es auch immer wieder mit anderen Augen. Ja. Darum denke ich mal, ich bin mal gespannt, wenn ich es dann mal irgendwann nochmal schaffe, den ganzen Faust so wirklich durchzulesen, dass ich den wahrscheinlich dann heute auch mit anderen Augen lese. Zumal ich die Gedanken, die ich damals hatte, ja nicht mehr weiß. Mein Gott, wie lange ist das her?
Ich glaube, es kommt auch immer stark auf den Kontext der Zeit an, in dem es natürlich geschrieben wurde.
Das
ist, glaube ich, auch. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir das zum Beispiel in der Schule gar nicht so viel behandelt haben. Wir haben das eher so gelesen und dann so ein bisschen drüber gesprochen, was für eine Zeit das so ungefähr war, aber gar nicht so, dass man das jetzt so richtig,
das so analysiert.
Ich meine, wie alt war ich da? 14 vielleicht oder so, dass ich das so einordnen konnte.
Denke ich auch. Und das denke ich eben auch wirklich, wenn du es als Erwachsener freiwillig liest, liest du es auch nochmal ganz anders.
Immer was anderes, ja.
Aber ich habe was ganz Tolles gefunden, als ich dann so ein bisschen rumgesucht habe bei mir im Regal. Und da habe ich ein Buch gefunden, das beschäftigt sich mit Literatur und das heißt Eine Reise durch die Welt der Bücher. Und das ist von Katharina Marenholz und Daphne Parisi. Ich hoffe, dass ich den Vornamen...
Dorn
Parisi. Dorn? Ja, Dorn Parisen. Mhm. Und da steht eine ganz kleine Anmerkung. Also erstens mal ist der Faust da drin super gut beschrieben. Das hat mir richtig Spaß gemacht, das nochmal so zu lesen, mal in einem anderen Deutsch sozusagen. Und als Abschluss steht halt dabei, Faust ist zwar nicht kompliziert und wirklich wunderschön, aber nichts, was man mal eben so wegliest. Das kann ich nur bestätigen.
Das stimmt.
Weglesen ist für mich auch was anderes. Und der Hinweis wird dann natürlich auch gegeben auf den Film. Und der ja auch schon uralt ist. Gustav Gründgens und Will Quartflieg haben da mitgespielt. Lustigerweise steht dann hier drunter, auch keine leichte Kost, lohnt sich aber. Also, wenn ihr dieses Buch in die Finger bekommt, da kriegt ihr wirklich eine absolut schöne Zusammenfassung von all der vielleicht tollen und wichtigen Literatur, nicht nur der Klassiker, die man so in der Schule lesen muss, mit, aber das hat mir echt auch nochmal ein bisschen Spaß gemacht.
Ja.
Und und Klassiker, ja gut, wir wissen alle.
Ja.
Entweder liebt man sie oder man sagt, oh ja, musste ich lesen, aber ist nichts im Kopf geblieben so. Ne?
Jetzt, wo du das gerade sagst mit dem Film und auch, dass das nichts ist, was man mal so wegliest. Ich finde, es werden ja in der Schule viel Stücke gelesen. Faust ist ja auch eigentlich als Theaterstück konzipiert.
Genau.
Und was mir zum Beispiel immer sehr geholfen hat, auch gerade beim Verständnis, ist, wenn man das tatsächlich mal als Stück auf der Bühne im Theater sieht.
Das stimmt.
Und da muss ich auch sagen, bin ich sehr dankbar für unsere Deutschlehrerin, die mit uns, obwohl wir nun Olla Grundkurs waren, sag ich mal, dass die mit uns ins Theater gegangen ist.
Ja.
Und dann haben wir, ich weiß, wir haben Faust gesehen und Kabal und Liebe zum Beispiel, was ich sehr gut fand. Und das hat für mich dieses Verständnis nochmal viel, viel einfacher gemacht, weil diese Worte gesprochen zu hören und also das Ganze gespielt zu sehen, eröffnet einem so ein ganz anderes Verständnis. Und das finde ich total schade, dass man irgendwie in der Schule viel so Stücke, die eigentlich gespielt werden sollen, einfach so runterliest. Und ich glaube, das ist das, was dann in Kombination mit dieser altertümlichen Sprache das Verständnis für viele so schwierig macht.
Das könnte durchaus sein. Mhm. Also meine eine Tochter, die hatte ja zum Beispiel Französisch. Und die Lehrerin, das ist ja auch, Sprache lebt ja vom Gebrauch. Das ist jetzt mal nur so am Rande. Und die Lehrerin hat halt viele Lektüren genommen, wo es auch Filme zu gab.
Ja.
Und dann im Original geguckt. Und das finde ich, macht auch Sprache, Unterricht lebendig natürlich.
Ja.
Aber wir wollen hier nicht über den Unterricht und über die Arbeit der Lehrer diskutieren.
Nein.
Um Gottes Willen. Es ist bestimmt nicht einfach.
Nein.
Könnte ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall finde ich aber auch Klassiker zu lesen, finde ich auch wichtig.
Ja.
Weil man das ganz anders einordnen kann, auch wie sich Literatur entwickelt hat.
Ja, und ich finde es auch total faszinierend zu sehen, wie doch Sachen, die vor hunderten von Jahren geschrieben wurden, trotzdem immer noch irgendwo relevant sein können für das Leben heute oder für die Menschen. Das ist ja auch das, was für mich irgendwie so ein Buch zum Klassiker macht überhaupt. Mhm. Also, dass man ein Thema hat, was eben, ne, heute immer noch relevant ist. Nico, du willst was sagen? Ja. Nico meldet sich hier, als wenn er wirklich in der Schule.
Das hat ihn jetzt völlig ausgehebelt.
Ja, ich war so begeistert hier von der Diskussion. Ich fand auch interessant, diese Sichtweise, die man auf Faust hat, so, dass sie auch so unterschiedlich sein kann. Denn ich habe den in der Schule, glaube ich, gar nicht behandelt. Aber ich habe das dann, oder glaub, zumindest kann ich mich nicht dran erinnern, aber ich habe das dann später halt privat dann gelesen, da hat man ja auch ganz andere Herangehensweise. Ja. Und ich habe dann auch
Streber.
dann Christopher Marlowes Dr. Faustus gelesen. Also es ist halt dieselbe Geschichte, aber wurde, ich glaube, ungefähr 100 Jahre früher geschrieben. Und das irgendwie, wenn ich immer an Faust denke, dann normalerweise denkt man ja sofort an Goethe. Und ich habe dann aber immer diesen Dr. Faustus auch im Kopf, weil es da so eine, so eine großartige Szene gibt, wo im Grunde wirklich auf der nächsten Seite öffnet sich die Hölle und er geht da.
Ja.
Und er steht dann aber vor, und die, doch die...
Gretchen.
Ich weiß gar nicht, ob der auch genauso hieß. Auf jeden Fall steht er davor und sagt irgendwie, is this the face that launched 1,000 ships and burned the topless towers of Ilium? Come Helen, give me my soul again. Come Helen, give me my soul again. Und das ist halt so dieses, obwohl er weiß, wenn er jetzt nicht irgendwie... seine Sichtweise ändert oder so, kommt er in die Hölle, kann er es irgendwie nicht schaffen, sich davon loszureißen. Also da wird sie eben mit Helena von Troja verglichen. Also es ist so, dieser Kuss ist eben seine Seele wird dann irgendwo geraubt. Also den Kuss, das fand ich ganz interessant. Also dieses
ist dir im Kopf geblieben?
Genau, ist im Kopf geblieben, genau. Und seit schon ein paar Jahre her. Also.
Ja. Oh je. Aber ich weiß ja, dass ihr andere Sachen gelesen habt in der Schule.
Ja.
Ja. Und Janina hat eine große, große, große Liebe.
Aber eine große, große Liebe, wenn es um Klassiker geht. Immer wenn, es kommt ja selten vor, dass jemand in die Buchhandlung kommt und sich einen Klassiker empfehlen lässt. Aber wenn jemand kommt, dann gibt es einen Autor, den ich immer raushole, obwohl ich den tatsächlich in der Schule nie gelesen habe.
Guck,
und
ich
zwar
auch nicht.
Ist es Hermann Hesse, my love, ich liebe ihn ja sehr. und ich habe den entdeckt, glaube ich, kurz nach meinem Abitur tatsächlich irgendwann. Und ich habe auch meinen Lieblingsroman von ihm mitgebracht. Und das ist auch der erste, den ich von ihm gelesen habe tatsächlich. Und zwar ist es Demian, die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend. Ist also die Ausgabe, die ich hier habe, ist bei Surkamp erschienen im Taschenbuch. Ich besitze tatsächlich zwei Ausgaben, weil ich finde, dass es aus irgendeinem Grund keine hübsche Ausgabe von Demian gibt. Jetzt nichts gegen den Surkamp Verlag oder so. Aber das ist halt so ein Standard-Taschenbuch, sage ich mal. Und ich habe zu Hause noch eine in Leinen gebundene Ausgabe, die schon uralt ist, glaube ich. Die habe ich mir irgendwann mal antiquarisch bestellt, stehen im Regal. Weil es soll ja auch hübsch aussehen. Und die Ausgabe, die ich aber hier habe, dieses Taschenbuch, da sind ganz viele Zettelchen drin. Man kann das hier mal so ASMR-mäßig hören. Weil ich da einfach ganz viele Stellen drin sind, die ich einfach so großartig finde. Und ich habe den auf jeden Fall nach meinem Abitur damals entdeckt, weil, ich muss jetzt mal kurz ein bisschen ausholen, ich habe den entdeckt, weil es gibt eine Musikgruppe, sage ich mal, eine Band, eine K-Pop-Gruppe, BTS, einige von euch, vielleicht hat das zumindest schon mal jemand gehört, die hatten vor einiger Zeit einen sehr, sehr großen Hype. Und damals, 2016, war ich sehr, sehr großer Fan von denen. Und die haben eine Reihe gemacht von Musikvideos, die alle mit diesem Roman zu tun hatten.
Ist ja verrückt.
Ich weiß nicht, woher das kam, diese Idee, aber auf jeden Fall, ich habe diese Videos gesehen und fand die Motive, die da drin aufgegriffen wurden, fand ich so spannend und diese Geschichte, dass ich dann tatsächlich den Demian gelesen habe. Und ich war so begeistert davon, dass ich dann auch von Hermann Hesse angefangen habe. Also den Steppenwolf habe ich gelesen, Unterm Rad und Siddhartha. Und Hermann Hesse ist irgendwie für mich so ein bisschen magisch, muss ich fast schon sagen, weil ich lese die Romane immer zum absolut passenden Zeitpunkt in meinem Leben.
Das ist ja auch ein Ding.
Ich weiß auch nicht, wie das passiert, aber irgendwie schaffe ich das immer. Und deshalb liebe ich den auch so sehr. Also in Demian geht es ja zum Beispiel um einen Jungen, also um Emil Sinclair, der aufwächst und sich so ein bisschen mit sich selber auseinandersetzt und mit der Welt um ihn herum, die er einteilt in die lichte Welt, die er so von seiner Mutter und seinem Vater mitgegeben bekommt, wo alles rein ist und tugendhaft. Und dann eben aber diese dunklere Welt, die er zunehmend entdeckt, während er älter wird. Und es ist so eine Psychoanalyse, würde ich schon fast sagen. Es geht sehr viel um die Entwicklung, die er durchmacht, gerade auch also religiös, spirituell. Super, super interessant. Und das war natürlich für mich, wann habe ich mein Abitur gemacht? Wann macht man sein? 2016. Wie alt war ich da, Carola?
18.
18? Irgendwie so 18 ungefähr. Und das ist ja auch, wenn man so anfängt zu studieren, ist das ja eine sehr formative Erfahrung meistens, gerade so für den Charakter. Und deshalb hat das für mich damals auch so gut gepasst, muss ich sagen. Und das hat mich sehr berührt, dass diese Auseinandersetzung mit dem Selbst vor, also 1919 ist das Ganze erschienen, vor quasi fast 100 Jahren, dass da so viel drin war, wo ich mich einfach selber wiedergefunden habe. Und das war das, was mich so wahnsinnig begeistert hat. Und genauso ging es mir auch bei den anderen Romanen von Hermann Hesse. Also Unterm Rad hat ja zum Beispiel diesen Aspekt, also es geht ja um einen jungen Mann, der unter der Last des schulischen Drucks so zerbricht, obwohl er eigentlich sehr gerne zur Schule geht und auch sehr gerne lernt, aber er wird eben so sehr unter Druck gesetzt, dass er sich am Ende umbringt. Und den habe ich zum Zeitpunkt meiner Ausbildung zum Beispiel gelesen, die ich ja verkürzt habe damals, was keine gute Entscheidung war, wo ich mich auch sehr unter Druck selbst gesetzt habe. Und das war dann wieder sowas, wo ich so dachte, ja, genau so geht es mir irgendwie jetzt auch gerade. Also zwar nicht so schlimm natürlich, aber ich finde mich einfach in seinen Romanen immer irgendwo wieder, obwohl der vor so vielen Jahren gelebt hat und eigentlich ja mit mir nichts zu tun hat. Und deshalb liebe ich den einfach sehr, sehr dolle. Und er hat eine tolle Sprache.
Das stimmt.
Das muss ich auch dazu sagen.
Wie oft hast du den schon gelesen?
Den Demian. Ich glaube, kann nicht so oft. Ich bin ja eigentlich nicht jemand, der Bücher mehrmals liest.
Aber den wir schaffen das auch leider nicht.
Nee, wir haben keine Zeit. Aber den habe ich, glaube ich, dreimal gelesen. Also einmal das erste Mal 2016. Da habe ich ihn, glaube ich, sogar als E-Book gelesen oder so. Oder online hatte irgendwer das hochgeladen. Dann einmal in dieser Taschenbuchausgabe nochmal. Und als ich ihn mir dann schön in Leinen gebunden gekauft hatte.
Hast du die Leinenausgabe gelesen? Oder steht die nur schön
im Nein, Tag? Die habe ich auch tatsächlich einmal gelesen, aber in der ist natürlich nichts markiert oder irgendwas.
Das kann ich aber verstehen.
Genau, aber das ist echt, und jedes Mal, wenn ich den wieder gelesen habe, war ich so, ja, das ist echt, also mein absoluter Lieblingsklassiker. Also wer noch nichts von Hermann Hesse jemals gelesen hat, ich kann den Demian sehr gut empfehlen, so als Einstiegsroman, bin ich großer Fan von. Ja.
Ja.
Nico ist ja auch in die Schule gegangen.
Nico ist auch zur Schule gegangen.
Ja. Hat auch viele Sachen überlegt, was ich heute mitbringe. Einer meiner Lieblingsautoren ist ja auch George Orwell. Da hatte ich auch bringt von ihm eins mit. Mhm. Aber ich habe mich dann für einen anderen George entschieden. Und zwar George Eliot. Und die ist besonders in England sehr bekannt, also kommt aus dem 19. Jahrhundert. Ich weiß nicht, wie bekannt sie jetzt in Deutschland ist, kann ich gar nicht genau sagen. Aber vor einigen Jahren ist auch ihr Middlemarch ins Deutsche nochmal übersetzt worden.
Ach, die!
Und dadurch ist sie nochmal ein bisschen ins Gedächtnis gekommen. Und dieses Silas, ich habe jetzt mitgebracht von George Eliot Silas Mana, und das ist auch eins meiner Lieblingsbücher. Habe ich nicht drei, also ich glaube erst zweimal gelesen, aber. Irgendwann kommt auch noch ein drittes dran. Und also George Eliot heißt eigentlich mit richtigen Namen Mary Ann Evans. Und es gibt so ein paar, also viele Gründe scheinbar, warum sie einen anderen Namen gewählt hat, um ihre Romane rauszubringen. Einmal natürlich, weil das damals als Frau nicht einfach war, Bücher eben rauszubringen. Und dann nicht gleich in irgendeine Schublade gerückt zu werden, ohne dass man das Buch gelesen hat. Oder hinzu kommt aber auch noch, dass sie sie war halt Übersetzerin und Journalistin, bevor sie die Bücher, also Romane geschrieben hat. Und dann wollte sie das so ein bisschen auch getrennt halten, denn sie war so ein bisschen, so ein Skandal oder ihr Leben war so ein bisschen skandalös, denn für die damaligen Verhältnisse, denn sie war mit einem verheirateten Mann zusammen. Und das war skandalös. Genau, und deswegen hat sie das eben diesen Namen dann gewählt. Und genau, ich erzähle so ein bisschen mal, worum es da überhaupt geht, bei Silas Mana. Silas Mana ist die Hauptperson dieses Romans, und er ist im Grunde in einer Stadt geboren und wächst da in so einer religiösen Gemeinde auf, also schon fast so eine Sekte-Art. Und dann wird er irgendwann des Diebstahls beschuldigt, obwohl er das gar nicht getan hat. Und da zeigt man auch so ein bisschen diese komischen Herangehensweisen an Religion in dieser mhm. Sekte, denn um das herauszufinden, ob er schuldig war oder nicht, haben sie Lose gezogen. Und dann denkt man ja, wieso, ist ja Zufall oder so, aber ja. deren Denkweise war halt, dass Gott ja nicht zulassen würde, dass ein Unschuldiger jetzt als schuldig befunden wird. Und so haben sie das dann versucht zu erzwingen, dieses Gottesurteil so ungefähr.
Ja.
Hat dann in dem Fall natürlich nicht geklappt. Also er wurde dann eben ausgeschlossen aus dieser Gemeinde und ist dann aber aufs Dorf gezogen. Und da war auch lange Zeit immer so als Außenseiter, ist halt neu im Dorf und er war aber Weber und konnte damit auch gut Geld verdienen da. Aber er lebt dann auch sehr zurückgezogen, also von diesem von der Gemeinde fast getrennt, ein bisschen außerhalb. Und im Grunde sein ganzes Leben bestand eben aus Arbeiten und dann Geld anhäufen. Also wortwörtlich, weil er dann wirklich so einen kleinen Geldhaufen da. Und den hat er auch abends immer rausgeholt und dann schön aufgebaut und gezählt. Und das war im Grunde also ein Goldhaufen. So. Mhm. Und irgendwann kam es aber dazu, dass sein Geld gestohlen wurde.
Mhm.
Das waren, ich will jetzt eigentlich auch zu viel beraten, aber wer das jetzt genau war, aber das hat noch mit zwei Brüdern zu tun, denn einer von denen hat eben dieses Geld gestohlen und der war so ein bisschen, der hat auch seinen anderen Bruder eben immer versucht zu erpressen, denn der andere Bruder hatte eine geheime Ehe, ist eingegangen mit einer Frau, die opiumsüchtig war. Und der Vater, gemeinsame Vater, der war halt sehr reich und der durfte das nicht wissen. Und der Bruder hat nämlich auch noch was mit ihm zu tun, denn nachdem sein Geld weg war, war er erstmal natürlich völlig wusste nicht mehr, was er tun soll. Und dann sieht er aber auf einmal, oder findet er außerhalb, das war auch im Winter, ein kleines Kind. Das war, oder ein Baby war das damals, glaube ich noch, genau. Und das da im Wald irgendwie liegt. Und das stellt sich raus, dass das die Tochter, also die Tochter dieses Bruders war, mit der opiumsüchtigen Frau, die halt ohnmächtig geworden ist und dann gestorben ist. Und das Kind hat er dann gefunden und das hat er dann im Grunde adoptiert. Also der Bruder, der eigentlich der Vater war, der wusste das, okay, das ist sein Kind im Grunde, aber er hat dann nichts gesagt.
Okay.
Und der Weber, also der Silas Mahner, der nimmt das Kind dann auf. Und das hat auch so einen Goldschopf. Also, dachte er, weil er nicht gut sehen kann, oh, da ist ein Gold.
Ein Goldschopf, genau. Da ist er.
Aber das war dann doch im
das
Grunde
war
dieser...
Doch leider ein Kind.
Genau, das war ein Kind, aber das stellte sich dann als viel schöner aus, also weil er das dann eben groß gezogen hat.
Mhm.
Und dadurch hat er dann auch so diese Verbindung zum Dorf gefunden, weil die im Dorf natürlich ihm alle immer Tipps geben wollten und wie kann man das machen und sowas. Und das ist ein sehr wirklich schöner Roman. Also wirklich.
Vor wie vielen Jahren hast du den gelesen? Und das hast du alles noch so richtig im Kopf gehabt?
Genau.
Jetzt? Du hast es noch mal ein bisschen nachrecherchiert.
Ich habe noch ein bisschen nochmal nachgeguckt.
Das erste Mal war schon völlig baff.
War, glaube ich, vor 20 Jahren ungefähr. Und dann habe ich, glaube ich, vor 10 oder so nochmal.
Hast du noch mal gelesen?
Genau. Also es ist immer ganz interessant, so, wenn man so ein bisschen 10 Jahre oder so dazwischen hat, dann wie man
die Sichtweise. Ja, dann müsste ich das mal mit meinem Forst auch machen.
Was ist es denn, was dir daran so super gut gefallen hat?
Ja,
ist es dieses Thema von Religiosität und
ich hätte da recht viel eingebracht und ich glaube, was mich auch sehr fasziniert hat, ist wirklich diese Menschenkenntnis. Also man hat so richtig, sie geht wirklich in die Köpfe der Person rein. Also man hat so richtig das Gefühl, sie könnte auch Psychologin werden, also, weil sie dann irgendwie, man hat das Gefühl, sie weiß im Grunde besser, warum Menschen irgendwas tun, als die Menschen selber, also dass sie wirklich da so richtig reingucken können. Also, und eben diese moralischen Situationen, wo die Menschen dann gestellt werden. Und so ein bisschen, hatte ich jetzt auch gar nicht so richtig erwähnt, spielt auch noch mal ein bisschen die Entwicklung jetzt mit der Industrialisierung, also damals, später ging das dann hier los. Und weil der Silas Mahner guckt dann, ich glaube, irgendwann kommt er dann auch nochmal in diese Stadt, wo er dann wo er groß geworden ist. Und diese Sekt oder diese Gemeinde, da gibt es gar nicht mehr und das ist alles umgebaut. Das ist
total verändert.
Genau.
Alles. Ja.
Und das im Kontrast zu dem Landleben, also das ist schon wirklich sehr interessant geschrieben. Also.
Überschneiden sich ja doch bei den ganzen Klassikern auch immer wieder Themen, ne?
Mhm.
Ja.
Religion. Das Verhältnis von den Menschen zu Gott, zum Glauben überhaupt.
Ja,
ne?
Moralische Konflikte.
Und wenn man es heute liest, dann setzt man das nochmal anders in den Kontext.
Mhm. Genau.
Ne? Ja. Also ist mir gerade auch eingefallen, hier bei Faust ist ja auch, Mephisto geht ja eine Wette mit Gott ein, dass er Faust vom rechten Weg abbringen kann. Mhm. Ne? Also und so ist es in irgendeiner Form in allen Geschichten immer wieder, dass es auch sowas Außergewöhnliches vielleicht auch hat, was man heutzutage vielleicht auch nochmal anders liest, sowieso dann. Mhm. Ne? Der Teufel verführt die Menschen. Jo, meine Güte, wir können alle unseren Verstand gebrauchen.
Ja. Ja, aber total spannend. Also ich habe zum Beispiel, von dem hatte ich tatsächlich noch nie was gehört. Also bei vielen Klassikern geht es mir so, ich habe die zwar, zu meiner Schande, vielleicht noch nicht selber gelesen, aber ich weiß zumindest, sagt mir der Titel was und ich weiß meistens so grob, wo das Ganze sich einordnen lässt und worum es geht. Aber das habe ich tatsächlich irgendwie so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, also total spannend. Ich habe mir fest vorgenommen, mehr Klassiker zu lesen, weil ich das Gefühl habe, ich hinke doch manchmal ein bisschen hinterher.
Absolut, da gebe ich dir absolut recht.
Vielleicht schaffe ich das ja. Ich hatte mal überlegt, so einen Klassiker pro Monat zu machen, aber mal schauen. Ich erzähle euch dann in 6 Podcasts, erfahrt ihr dann, wie gut das gelaufen ist.
Ja, wir können das ja mal versuchen, dass wir uns vielleicht auch nochmal alle so einen Klassiker vornehmen. Das ist doch vielleicht, also man muss das jetzt nicht so als eisernen Vorsatz fürs neue Jahr nehmen, aber vielleicht trotzdem mal versuchen, nicht mal doch noch einen Klassiker dazwischen zu schieben.
Irgendwo.
Zwischen all den neuen Büchern, die da immer auf uns einprasseln.
Ja.
Ja, ganz genau. Ja. Aber versuchen kann man es ja.
Ja.
Wir versuchen es mal.
Geht über Studieren.
Ganz genau.
Jetzt mal aber
dürfen wir uns ja selber aussuchen. Schreibt uns kein Lehrer vor.
Ja. Carola, du hast da ja aber noch ein Buch, genauso wie wir alle. Wir wollten ja auch ein bisschen auf modernere Bücher gucken und da mal schauen, was wir uns vorstellen könnten, was davon denn vielleicht irgendwann mal in 100 Jahren ein Klassiker werden könnte.
Ja, in 100 Jahren.
Ja.
Also dann müssen wir gerade mal ein bisschen zurückrudern, denn ich habe Bruno Apitz mitgebracht.
Ja.
Also ich habe sehr hin und her überlegt, was könnte ich mir vorstellen, was auch ein Klassiker sein werden sollte, wie auch immer. Und ich musste es tatsächlich in der Schule lesen. Hm. Wenn man bedenkt, also Bruno Apitz, Nackt unter Wölfen, ist im Aufbauverlag erschienen. Und die erste Ausgabe, die erschienen ist, ist im Mitteldeutschen Verlag erschienen. Ich bin ja, wie ihr wisst, in der DDR in die Schule gegangen. Und ich habe das in der Abschlussklasse gelesen und habe auch darüber meine Deutscharbeit schreiben müssen. Und durch die vielen Umzüge, man hat, ist auch egal, habe ich meine Originalausgabe nicht mehr, die ich damals von der Schule, also durch die Schule kaufen musste. Und dann habe ich mir aber irgendwann jetzt das Taschenbuch vom Aufbau Verlag nochmal gekauft, weil ich gedacht habe, das ist so ein wichtiges Buch und das hat mich so beeindruckt, das ist sowas, was ich gerne nochmal lesen möchte. Es wird bestimmt passieren, dass ich es nochmal lese.
Irgendwann.
Wie das so ist in einem Buchhändlerleben, mit zweimal lesen ist es ja ein bisschen schwierig.
Mhm.
Auf jeden Fall ist diese Ausgabe im Aufbau Verlag eine erweiterte Neuausgabe, wo noch mal ein bisschen mehr recherchiert wurde. Und die Geschichte handelt spielt im KZ Buchenwald von Februar bis April 1945. Und da verstecken die Häftlinge einen kleinen 3-jährigen Jungen und bringen den durch die Zeit, dass der das überlebt, bis Buchenwald dann befreit wird. Das ist keine leichte Kost, weil, ich muss auch, nicht nur weil es so dick ist, da ist der Unterschied zwischen euren Lektüren, wie ich sie eben super dünn sind. Also, dieses Buch hatte auch früher schon 580 Seiten. Ich glaube, viele Schüler würden sagen, oh nee, das gibt's doch wohl nicht. Gibt's das nicht auch in etwas abgespeckter Form? Und es erzählt halt diese Geschichte, die in Buchenwald spielt, in diesem KZ. Und was mich so sehr beeindruckt hat, nachdem wir das gelesen haben, und das ist das, was du vorhin sagtest, Janina, wenn man etwas nochmal auf der Bühne sieht oder in einem Film sieht oder nochmal anders vor Augen geführt bekommt, dann bleibt das, glaube ich, noch mehr in einem haften. Und so ging es mir mit diesem Buch auch. Diese Szenen, wie diese Menschen
diese Häftlinge da mit allen Mitteln versuchen, dieses Kind durchzubringen, die sind wirklich sehr beschrieben, sehr gut beschrieben. Und diese Charaktere und diese Menschlichkeit, die da in all diesem Grauen ist, das kann man fast fühlen in diesem Buch. Und als wir dann das KZ besucht haben und diese Bilder gesehen haben, kann ich mich noch gut erinnern, dass es den meisten hinterher von uns ziemlich schlecht ging. Also nicht nur, dass uns die Tränen gelaufen sind, was man dann da gesehen hat, weil wir uns diese Geschichte noch mal viel mehr vorstellen konnten.
Ja.
Und ich habe da mal so ein bisschen dann hinterher noch mal recherchiert. Das ist angelehnt an eine wahre Geschichte, die aber Bruno Apitz noch etwas natürlich freier gestaltet hat für diesen Roman. Mhm. Und er selber hat auch 8 Jahre im KZ war er 8 Jahre und man kann sich, wenn man dieses Buch liest, kann man sich kaum vorstellen, dass Menschen sowas aushalten können. Und warum ich finde, dass das auch in der DDR war es Schullektüre bis 1990, glaube ich. Mhm. Und ich finde, gerade wenn man die Zeit sich heute anguckt, darf sowas nicht vergessen werden. Und das hat mich so ein bisschen schwanken lassen dann heute Morgen, als ich gedacht habe, oh, vielleicht nimmst du doch ein anderes Buch. Ist ja doch auch schwere Kost, ist es halt von der Sprache her einfach großartig beschrieben, obwohl man bestimmt alle paar Seiten laufen einem die Tränen. Mhm. Aber ich hatte jetzt vor kurzem ja ein Buch gelesen von Dirk Stermann, Mir geht's gut, wenn ich heute, dann morgen. Und das handelt ja auch von dieser Geschichte, die wir nicht vergessen dürfen, nämlich von der Nazi-Zeit. Und das ist genau der gleiche, es ist im gleichen Zusammenhang, finde ich, auch ein ganz wichtiges Buch. Und darum habe ich dann heute Morgen ein bisschen überlegt, habe gedacht, ach, nimmst du das lieber? Mhm. Dann hat mir jemand geschrieben, das ist genau das richtige Buch zur richtigen Zeit, weil es da in dem Buch von Dirk Stermann halt um eine jetzt 94-Jährige geht, die aus Wien fliehen musste, die Jüdin ist, die aus Wien fliehen musste, ganz alleine von ihrer Mutter, da war sie 12 Jahre alt, die Erika Freeman, nach Amerika verfrachtet wurde, damit sie in Sicherheit ist vor den Nazis. Und ja, das beeinflusst, also das darf man sich ja, kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also man sollte es sich vorstellen, aber man kann sich kaum vorstellen, was diese Menschen erlebt haben. Und dann, wenn man Geschichten liest von Holocaust-Überlebenden und KZ-Überlebenden, da reiht sich dieser Bruno Apitz mit seinem Buch Nackt unter Wölfen, finde ich, ganz großartig ein. Und ich finde, das ist auch so ein Buch, was man nicht vergessen darf. Mhm. Wenn man es vielleicht auch nicht in der Schule als Schullektüre lesen kann, bei ja. 580 Seiten, da machen bestimmt manche schlapp. Gerade wenn man so welche überzeugen will, die nicht gerne lesen.
Ja, das ist, ne? Ja, das ist ja immer so ein Ding.
Aber das ist ja auch verfilmt worden. Man könnte da ein Projekt draus machen.
Ja, auf jeden Fall.
Finde
also ich.
Ich meine,
es wird ja auch, Gott sei Dank, inzwischen in der Schule wird ja auch
da viel drüber gesprochen.
Viel gelesen. Und meistens ist ja wirklich was Dünneres, sowas wie damals ja. war es Friedrich zum Beispiel, ja, was ich genau. auch, finde ich, ist ein super Buch, aber ich finde, manchmal
oder
muss
als
man
Hitler
sich
als Hitler das rosa Kaninchen stand.
Ja.
Ne? Das ist ja auch so ein...
Ist auch super gut. Aber ja. ich finde, man könnte auch mal wirklich so was Dickes probieren. Weil ich glaube, das ist eine Geschichte, die ist so wichtig und die ist ja trotzdem... das ist vielleicht das falsche Wort, nicht fesselnd geschrieben, aber wirklich gut. Ja. Ich sag mal, es ist gut.
Wirklich gut geschrieben.
Es ist gut geschrieben und es ist eine wichtige Geschichte. Ja. Und wie oft ich jetzt schon Leute in der Buchhandlung hatte, die sagen, ja, meine Tochter liest eigentlich gar nicht so gerne so viel, aber zum Beispiel sowas Geschichtliches, also sowas wie die Bücherliebe, was ich auch immer sehr gerne empfehle von Markus.
Ist ja auch nicht gerade dünn.
Genau, ist auch nicht gerade dünn. Also sie sagt, sie hat das so... Also in einem Rutsch durchgelesen, weil das dann so wichtig ist und auch so, mir fehlt irgendwie gerade das richtige Wort. Nicht nur wichtig, sondern auch so.
Naja, es ist etwas, also ich denke, es ist so ein Stück Zeitgeschichte, was wir nicht vergessen dürfen.
Ja, das beschreibt es, glaube ich.
Und wenn ich dann zum Beispiel an das Buch, von, was ich gerade gelesen hatte, von Dirk Stermann denke, oder auch viele andere, wo Holocaust-Überlebende und Überlebende der Nazi-Zeit berichten von ihrem Leben, ihren Erfahrungen. ja, irgendwann gibt es diese Menschen halt nicht mehr. Ne?
Ja.
Und diese Zeit nicht zu vergessen ist, denke ich, etwas ganz, ganz Wichtiges,
ja,
wenn man sich die politische Entwicklung im,
ja,
Moment,
gerade im Moment
anguckt. Mhm. Ne? Also, darum würde ich denken, ich würde mich freuen, wenn Bruno Apitz Nackt unter Wölfen, wenn das noch mehr Leute lesen
und
würden.
Und wenn das mal ein Klassiker wird.
Vielleicht. Und wenn es vielleicht mal so auch hier in Gesamtdeutschland ein Klassiker wird. In der DDR war es ja Schullektüre, war es
ja
Pflichtlektüre.
Ja.
Also darum. Und Bruno Apitz hat zum Beispiel vielen seiner Mithäftlinge, naja, ein Denkmalgesetz kann man, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber er hat viele da verwoben in diese Geschichte,
ja,
weil er sich eben an diese Menschen erinnert hat. Ne? Und ich finde, es ist ein ganz großartiges Buch und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich es gelesen habe und ich werde es ganz bestimmt auch nochmal lesen.
Ja.
Gerade jetzt, wo ich diese schöne Ausgabe aus dem Aufbautaschen gefollert habe, die ja auch nochmal überarbeitet wurde und dann ist es ja nochmal ein bisschen anders. Und wie gesagt, man liest es ja, wenn man es alle paar Jahre liest, mit anderen Augen.
Ja.
Mit anderen Gedanken auch. Ne?
Ja.
Ja, aber ich weiß, ich sehe was, ich sehe was.
Carola sieht hier was.
Genau. Janina hat noch ein Lieblingsbuch mitgebracht.
Ich habe noch ein Lieblingsbuch mitgebracht und ich glaube, ich habe das tatsächlich in irgendeinem Podcast, habe ich das schon mal angerissen, glaube ich.
Ja,
irgendwas schwebt mir
auch
davor. Mhm. Ist mir aber total egal. Wer das schon gehört hat, der hat Pech, der muss sich das jetzt nochmal anhören, weil ich das auch gerne eigentlich jedem unter die Nase reiben möchte, der mich nach einem Buchtipp fragt. Ist was ganz anderes. Es geht nämlich in Richtung Amerika bzw. Vietnam und es ist von Ocean Vuong. Auf Erden sind wir kurz grandios. Es ist erschienen, ich glaube, ursprünglich als gebundenes Mal bei Hansa und ist jetzt im Taschenbuch bei BTB erhältlich. Ist übersetzt von, ich habe ihren Namen leider gerade vergessen, ich muss mal gerade sticken, weil es ist wirklich großartig übersetzt, wie ich finde, von Ann-Christine Mittag. Und es erzählt die Geschichte eines, ja, jungen Mannes, sage ich mal, Little Dog heißt er. Und seine Mutter ist mit ihm, als er 2 Jahre alt war, von Vietnam nach Amerika geflüchtet und er widmet ihr dieses Buch, das quasi ein Brief ist an sie, den sie aber nie lesen wird, weil sie Analphabetin ist.
Mhm.
Und er erzählt, wie es für ihn ist, in Amerika aufzuwachsen, wie es auch ist, als später dann schwuler Mann zu leben in Amerika, welche,
ja,
Erfahrungen er so macht. Und wie aber das, was seine Mutter in Vietnam und während des Vietnamkrieges erlebt hat, wie das diese kleine Familie auch über Generationen weiterhin prägt. Und ich finde, es kann wirklich ein moderner amerikanischer Klassiker werden, mhm, irgendwann, weil
denk
ja diese
auch, ja,
Geschichte von Immigration in oder nach Amerika ist ja ein ganz großes Thema da drüben. Wir haben ja auch gerade, Gott sei Dank, irgendwie so eine Welle von Geschichten von Immigranten, die nach Amerika gegangen sind, auf der Suche nach einem besseren Leben und was die so erleben da in dieser Gesellschaft. Und ich finde es aber vor allem auch so großartig, weil es sprachlich das schönste Buch ist, was ich in meinem ganzen Leben gelesen habe.
Nun muss man dazu sagen, Janina ist noch sehr jung.
Ich bin noch sehr jung, da ist also auch noch Luft nach oben. Es wird aber, glaube ich, es wird echt schwer.
Ja, man misst, wenn man so ein Lieblingsbuch hat, man misst alles daran.
Man misst ja alles irgendwie daran.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es dann manchmal so, wenn ich dann sowas gelesen habe, was mich so richtig umgehauen hat, sprachlich, inhaltlich, mit allem drum und dran, da kann ich danach lesen, was ich will, dann denke ich mal, nee. Nein, und dann tut man den Büchern ja auch und den Autoren und Autorinnen ja auch oft Unrecht.
Ja.
Aber ich sehe, du hast da auch was unterstrichen.
Aber ich habe ja...
Hast du noch ein Exemplar, was ein schönes Regal steht?
Naja, also mein schönes Exemplar ist tatsächlich die Originalausgabe in Englisch. Die auch ein sehr hübsches Cover hat. Die hat so ein blaues mit so orangenen Blättern drauf.
Ja, kann
ich sehr
mich
schön
noch entsinnen,
finde,
ja,
obwohl sie ein Taschenbuch ist. Ich mag ja lieber gebundene, aber... Das Cover war am schönsten,
ja,
deshalb, ne? Und ich habe mir aber dann auch irgendwann die deutsche Ausgabe gekauft, weil ich gucken wollte, ob die Übersetzung da überhaupt rankommt an diese Sprache. Und weil ich mir ein paar Sachen unterstreichen wollte, tatsächlich ein paar Zitate. Aber ich muss wirklich sagen, also es ist wirklich absolut großartig übersetzt. Also jeder, der wirklich gutes Englisch spricht, auf jeden Fall gerne das Original lesen. Ja. Es ist aber wirklich sehr poetisch geschrieben und man muss schon echt einen großen Wortschatz haben, hatte ich zumindest das Gefühl, damit man da wirklich die Essenz dessen, was er versucht zu sagen, mitbekommt. Er ist nämlich eigentlich, das ist glaube ich bisher sein einziger Roman, er ist nämlich eigentlich Lyriker.
Ach.
Und ich finde, in jedem Roman, der von einem Lyriker oder einer Lyrikerin geschrieben ist, das merkt man irgendwie immer. Mhm. Weil die nochmal so eine ganz andere Art und Weise haben, mit Sprache umzugehen. Und deshalb finde ich das so absolut großartig. Und ich blätter hier gerade durch und gucke, ob ich irgendeine Stelle habe, die ich euch so vielleicht kurz vorlesen kann. Aber man muss es einfach komplett gelesen haben, um die Essenz zu verstehen. Ich sag, wie es ist. Es ist erzählt in so Vignetten, kann man schon fast sagen, also so Alltagssituationen. Und ja, ich will eigentlich nur sagen, ihr müsst es alle lesen. Also bitte, wenn ihr nur ein Buch lest, was von mir, was ich euch mal empfohlen habe, dann bitte von Ocean Vuong, Auf Erden sind wir kurz grandios, weil es wirklich einfach so großartig.
Ihr seht schon, ihr kriegt wieder Leseliste mit.
Ja, also es ist eine Hausaufgabe
jetzt. Oder ihr hört schon.
Genau. Und ja, das wäre mein Buch, was ich mir gut vorstellen könnte.
Dass es nicht vergessen wird.
Genau.
Ja, da haben wir schon zwei sehr ganz, also wirklich ganz unterschiedliche. Und Nico schießt jetzt den Vogel ab.
Ja, ich habe nämlich zwei mitgebracht, weil ich mich heute Morgen noch umentschieden habe. Ich war schon aus der Tür raus, habe dann aber doch gedacht, dass andere... Ich glaube, vielleicht doch besser an dem Zusammenhang. Ich habe die Bahn noch erwischt, hat alles geklappt. Aber beide Bücher sind von Ian McEwan und das erste, was ich hatte, eben war Die Nussschale, weil das eines meiner absoluten Lieblingsbücher von ihm, weil ich gerne mal so ein bisschen was Abgedrehtes lese.
Ja.
Und das hat wirklich einen der absurdesten ersten Sätze wahrscheinlich der Literatur. So, hier bin ich, kopfüber in einer Frau. Und wenn man das so nur hört, dann weiß man gar nicht, was los ist.
Weiß man nicht, was Sache ist.
Aber Ian McEwan hat im Grunde Hamlet neu geschrieben, und zwar aus Sicht des ungeborenen Kindes.
Bei der Nussschale.
Genau, bei der Nussschale. Also erst das Kind ist eben der Erzähler und das bekommt eben mit, wie der Onkel und die Mutter eben wollen den Vater umbringen wollen, wie das planen. Und er weiß dann auch nicht so genau, ist er jetzt, also eigentlich will er das natürlich nicht, aber andererseits, wenn das rauskommt, kommt die Mutter ins Gefängnis und er wird dann im Gefängnis geboren. Also das will er natürlich auch nicht.
Das wäre auch schon blöd.
Genau, das hatte ich zuerst gedacht, aber ich bin dann nochmal umgedreht, ich habe dann anderes mitgebracht. Noch, und zwar Maschinen wie ich, also Machines Like Me. Und weil ich mir das eher vorstelle, dass das vielleicht in 50, 100 Jahren oder so als Klassiker gelten könnte. Denn vom Thema her ist es nämlich sehr interessant. Das ist so ein Buch, was gleichzeitig in der Vergangenheit und in der Zukunft im Grunde spielt. Denn es spielt im London der 1980ern, aber ist so eine alternative Zeit. Also in der Vergangenheit ist was anders passiert, und besonders der Alan Turing, der war ja sehr intelligent und im Grunde einer der ersten Informatiker. Und da war es ja eine sehr tragische Geschichte, dass er dann eben wegen seiner Homosexualität, die war damals ja in England eben strafbar. Ja. Und dann wurde er eben verurteilt und dann hat er wurde er für die Möglichkeit gestellt, entweder ins Gefängnis zu gehen oder eine Hormontherapie sich unterziehen zu lassen. Ja. Und er hat dann die Hormontherapie gewählt und das hatte dann auch scheinbar sehr schlimme Auswirkungen auf ihn. Mhm. Und dann ist auch einige Jahre später, man weiß nicht, also man vermutet, dass es Selbstmord war, also das vergiftet hat er sich, also mit einem Apfel. Mhm. Aber es, glaube ich, irgendwo habe ich auch gelesen, dass es nicht hundertprozentig ist, dass es wirklich war, aber sehr tragische Geschichte. Auf jeden Fall, in dem Buch, also das McEwan geschrieben hat, war das so, dass er die andere sich für das Gefängnis entschieden hat, danach dann aus dem Gefängnis gekommen ist und dann eben weiter geforscht hat. Und dadurch ist die Vergangenheit in dem Buch, also die 80er Jahre, sind deutlich weiter fortgeschritten technologisch als eben bei uns. Mhm. Die haben jetzt nämlich, bringen sie da die ersten synthetischen Menschen, also haben sie, glaube ich, 10 Stück entwickelt, okay. Also eben so Androiden. Und die Hauptperson, Charlie, eigentlich hat er kein Geld, aber er hat jetzt einen Erbschaft gekriegt und dann kauft er sich einen von diesen ersten Androiden. Und der zieht dann bei ihm ein und, er wird dann angeliefert. Und Charlie ist auch in Miranda, seine Nachbarin, verliebt. Und er beschließt dann, dass im Grunde die Persönlichkeit, die kann man so ein bisschen einstellen bei dem Androiden, dass die beide zusammen sich einstellen. Und dann kommt es eben ja auch zu Dreiecksbeziehungen und ganz interessante Entwicklungen. Und es geht eben auch so sehr um dieses Thema künstliche Intelligenz, also auch, was ja momentan auch sehr aktuell ist.
Ja,
und wer weiß, wie das in 100 Jahren ist.
wenn dann, wer weiß, wie das in ein paar Jahren ist.
Genau.
Ja. Also das entwickelt sich schnell, ja doch ziemlich schnell auch. Und die Diskussionen sind ja
und in allen Richtungen. Genau, das ist eben das Interessante, wie er das aus seiner Sicht, wie Magion das jetzt überlegt, was denn auch für Probleme auftauchen können. Also wenn das jetzt so ein, eine Maschine ist, die sich ihrer selbst bewusst ist, darf man sie dann besitzen? Also kann sie dann so, eine, so ein Gegenstand sein? Also ist, oder, aber auch dann die Frage, wie die, diese Androiden dann selber Entscheidungen treffen. Weil es geht dann am Ende auch so um sehr moralische Entscheidungen. Also ob er dann ja, im Grunde lügt, um was Gutes zu tun, oder ob er die Wahrheit sagt und dann passiert vielleicht was Schlimmes. Also das ist sehr interessant. Und das, deswegen glaube ich auch, dass es so sein könnte, dass dann eben in der Zukunft, wenn das vielleicht irgendwann...
Wenn das so vielleicht so ist, liest man das Buch nochmal und denkt,
genau, ob sie dann sagen, okay, der hat ja recht, oder das ist jetzt ja aktuell oder so. Ja, oder sie sagen, okay, das war ganz anders oder ist jetzt ganz anders. Also das fand ich schon ein sehr interessantes Thema. Und
von wann ist denn das? Wann hat er, weißt du das zufällig, wann er das geschrieben hat? Steht es vorne drin oder so?
Wann war denn das? Das ist aus 2019, so.
Okay.
Also nicht so lange her. Also.
Ich lese ja nicht so gern so Science-Fiction oder so abgedrehte Sachen oder dystopisches oder ist jetzt, zumindest sage ich mal, habe ich noch nicht so das gefunden, wo ich jetzt so begeistert war. Aber als ich weiß, als junges Mädchen, ist schon ein bisschen her, da habe ich mal ein Buch gelesen, das hieß Die Rückkehr unserer Vorfahren. Und da war die ganze Erde, waren Teile der Erde unter Glaskuppeln, weil sich das Klima so drastisch verändert hat, dass man außerhalb dieser Glaskuppeln nicht mehr leben konnte. Und es gab schwebende Autos, denen hast du gesagt, wo du hin willst, und dann sind die durch die Gegend geschwebt, ohne Abgase, unter alles, und du bist in deine Wohnung gekommen und hast praktisch wie so ein Tablet an der Wand gehabt und hast einfach alles bestellt, was du brauchtest, und am nächsten Tag war der Kühlschrank gefüllt oder die Klamotten im Schrank und wurden von der Reinigung abgeholt und so weiter und so fort. Und das gibt es ja heute zum Teil auch schon. Ne? Also könnte ich mir gut vorstellen, wenn man das in 10 Jahren liest, dann denkt man sich, ja, das ist ja alles schon passiert, das ist ja Schnee von gestern. Aber wie hat das mal angefangen? Ne? Wie hat sich das mal entwickelt? Ihr Lieben, wir haben ganz unterschiedliche Bücher.
Ja, ganz unterschiedliche Themen, aber doch irgendwo dann Überschneidungen.
Ja, genau. Und vielleicht hat euch das ein bisschen Spaß gemacht. Und ihr habt auch mal wieder Lust, einen Klassiker, einen schon existierenden Klassiker zu lesen.
Ja.
Nochmal mit anderen Augen, vielleicht aus eurer Schulzeit, wo ihr denkt, ah ja, den habe ich damals in der Schule gelesen. Habe ich vielleicht nicht so gut verstanden. Vielleicht hat mir damals schon Spaß gemacht, nochmal zu lesen. Oder, ach ja, den habe ich in der Schule gar nicht gelesen.
Ja.
Könnte ich ja vielleicht auch nochmal probieren. Ne? Also Anregungen hatten wir vielleicht genug für euch. Im nächsten Monat, also der Podcast für den März, der kommt wieder von der Schweizer Fachinformation, von den lieben Buchhändlerinnen da. Und die haben mit Sicherheit auch wieder irgendwas Tolles für euch.
In petto.
In petto, ganz genau. Die hatten ja im letzten Podcast ihren Sub Abbau. Das wäre auch spannend gewesen bei uns.
Hätten wir auch mal machen können. Der ist nämlich auch sehr groß, wie das häufig so ist bei Büchermenschen.
Regalmeter.
Ja.
Und muss ich immer grinsen, wenn jemand kommt, also ich habe ja noch 3 Bücher liegen.
Aber ich muss jetzt trotzdem noch eins kaufen.
Eins kaufen.
Wir sind dann immer so, ja, das können wir uns gut vorstellen.
Ja. Habe ich in irgendeinem, in irgendeiner Kolumne mal gelesen, so dieses haben müssen gehen. Noch nicht gelesen. Aber ich habe auch noch genug zu lesen zu Hause.
Ja.
Aber dieses Buch, das muss jetzt mit. So geht's uns, so geht's bestimmt vielen, die gerne lesen.
Ja.
Und ich sage immer, kommt Zeit, kommt Buch.
Genau.
Ja.
Dann wird das schon funktionieren.
Ja, und mal gucken, ob wir von unserem Sub vielleicht auch mal ein paar Klassiker jetzt mehr lesen.
Ja.
Ja, das.
Wie gesagt, wir werden Ende des Jahres werden wir mal berichten vielleicht.
Oh ja, Nina.
Machen wir einen Rückblick, ob das geklappt hat, was wir uns hier so gut vornehmen.
Werden wir abgefragt.
Ja. Genau.
Aber könnte ich mir trotzdem gut vorstellen, dass wir vielleicht doch jeder einen Klassiker schaffen in diesem Jahr.
Ja, wir nehmen uns das auf jeden Fall vor.
Ja.
Wir wünschen euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört.
Genau.
Viel Spaß beim nächsten.
Genau.
Und dann würde ich sagen,
hören wir uns irgendwann oder sehen wir uns
hören, sehen
oder
wir
wie
uns
auch immer.
Demnächst. Bis dann.
Mhm. Tschüss.
Mhm. Tschüss.